Ich werde mich versuchen, sehr präzise an die Zeitvorgabe zu halten, weil das ja ein wichtiger Teil der kleinen Form ist. Und muss Sie aber trotzdem zu Beginn dessen, was ich sagen werde, mit zwei, na sagen wir mal, akademischen Fingerübungen, wenn ich es etwas frech sagen darf, langweilen müssen. Nämlich erstens die Frage, worüber reden wir? Also die Frage von Definitionen und zweitens die Frage der Methodologie. Und dann verspreche ich, dass ich Sie dann nicht mehr mit solchen Dingen behelligen werde. Aber wenn wir halt über die Frage der Religiosität, des Zusammenhanges von Religiosität und politischer Gewalt im Nahen Mittleren Osten sprechen, und den Terrorismusbegriff verwenden, wissen wir natürlich, dass der Terrorismusbegriff umstritten ist, dass er oft ein polemisches Instrument ist, dass er oft dazu dient, sich gegenseitig mit was zu etikettieren und nicht immer ein politisch, nicht kein analytisches Instrument ist, sondern eben häufig auch diese politischen Instrumentalisierungscharakter hat. Und also dieses berühmte Zitat von Präsident Ronald Reagan aus den 80ern, dass des einen Freiheitskämpfer, des anderen Terrorismus ist, ist halt eins, was dieses Problem fördert. Deshalb muss man kurz sagen, was man meint, wenn man mit Terrorismus spricht, und da benutze ich, und das ist vielleicht dann Ihr Hinweis bereits, die amtliche Definition des amerikanischen Außenministeriums, und zwar, weil ich die am vernünftigsten und pragmatischsten finde. Es gibt halt in der Literatur mindestens 200, 300 verschiedene Versuche, Terrorismus zu definieren. Ich erspare uns, die aus humanitären Gründen durchzuhecheln, aber des amerikanischen Außenministeriums besteht im Wesentlichen darin, dass es sich erstens um Gewalt handelt, zweitens um politische Gewalt und nicht um kriminelle beispielsweise. Bankraub ist nur dann Terrorismus, möglicherweise, wenn er in einem politischen Kontext steht. Und drittens, dass politische Gewalt in einem Kontext gegen Nichtkombattanten, also gegen Zivilisten vereinfacht gesagt, ausgeübt wird. Das heißt, politische Gewalt gegen militärische Einheiten würde das US-Außenministerium mit gutem Grund nicht unter den Terrorismus, sondern unter andere Gewaltformen richten. Das ist, mehr kann man es nicht kondensieren. Wenn man halt ein deutscher Akademiker ist, neigt man dazu, Definitionen von diesen drei Kernpunkten auf 27 Seiten auszudehnen. Aber das muss jetzt wirklich für die kleine Form nicht sein. Das heißt, dabei wird, und daran merken Sie bereits ein gewisses Paradoxon, wenn wir über die Frage von Politik und Gewalt sprechen, wenn wir über die Frage von Politik, von Religion und Gewalt, Religion und Terrorismus sprechen. Diese Definition, mit der vielen Menschen zustimmen würden, diese Definition nennt politische Gewalt als Definitionskriterium. Da werden wir in einem späteren Schritt darüber nachdenken müssen, ob das nicht an sich schon begrifflich Religiosität ausschließen wird oder eben nicht. Das heißt, wir haben hier in mehreren Punkten, und das ist der erste, eine Situation, wo wir teilweise, je nachdem, wenn wir den Begriff des Terrorismus anlegen, mal den Religiosität gleich ausschließen könnten. Manche Kollegen tun das, ja. Also politische Gewalt ist dann eben ein Unterschied zu was Religiösen. Umgekehrt haben wir auch das gegenteilige Verfahren, dass eben viele Begriffsverwendungen, die Religion schon automatisch reflexartig verbinden mit dem Terrorismusbegriff. Denken Sie an den Begriff islamische oder islamistischer Terrorismus. Das bedeutet natürlich vom Begriff schon, dass es was mit Religion zu tun haben muss. In diesem Spannungsfeld der Begriffsverwendung werden wir uns jetzt gleich bewegen. Das Zweite, was ich vorwegschicken möchte, ist die Frage der Methodologie. Das heißt, wenn wir über die Frage von religiöser Gewalt immer noch in Anführungszeiten sprechen, woher wissen wir, ob Gewalt religiös ist? Was ist das Kriterium? Wir können natürlich die Aussagen der Täter nehmen. Ja? Das heißt, wenn ein Täter sagt, ich tue es aus religiösen Gründen, ich tue es wegen Gott, dann können wir das als religiöse Gewalt verbuchen. Das Problem ist natürlich für einen Sozialwissenschaftler, dass ich sehr skeptisch bin, ob wir politisch Handelnden, Politikern oder auch politischen Aktivisten immer glauben sollen, was sie uns sagen. Ja, wenn etwa Gewalt angewandt wird, um den Irak zu erobern, und man wird uns erklärt, es geht um Massenvernichtungswaffen, dann ist es sehr wichtig, das ernst zu nehmen, diese Begründung. Es wäre aber für einen Politikwissenschaftler nicht wirklich klug, die Aussage politischer Akteure, die Aussagen von Tätern über ihr eigenes Tun automatisch eins zu eins zum Nennwert zu nehmen, weil wir wissen, dass politische Akteure in der Regel sich von der Nützlichkeit ihrer Äußerungen und nicht von der Wahrheit ihrer Äußerungen leiten lassen. Das heißt, da haben wir ein methodologisches Problem. Wir können einfach nicht darauf vertrauen, Osama bin Laden sagt uns, er tut es wegen Gott, dass wir dann automatisch glauben dürfen, er tut es wegen Gott. Wenn wir das aber nicht können, diesen einfachen Weg, nämlich wir glauben den Leuten ihre Selbstinterpretation, haben wir große Schwierigkeiten zu entscheiden, ob ein bestimmter Akt denn jetzt religiös geprägt ist oder nicht religiös geprägt ist, weil der Maßstab da ja teilweise in der tatsächlichen Intention der Täter liegt und die ist uns nicht direkt zugänglich, außer durch Lektüre von Schriften, durch Kommunikation und das Problem, dass die Eigeninterpretation nicht unbedingt stimmt, habe ich gerade versucht anzusprechen. Das heißt, wie kriegen wir es sonst raus? Wir können es zum Teil damit versuchen zu lösen, das ist keine Lösung, aber es ist eine Annäherung, dass wir religiöse Gewalt von nicht religiöser Gewalt unterscheiden, etwa von politischer Gewalt, werden dann aber sehr schnell feststellen, dass beide in der Regel miteinander verknüpft sind. Denken Sie an die Kreuzzüge, denken Sie an Dinge im Dreißigjährigen Krieg, denken Sie an Gewalt in Nordirland zwischen Katholiken und Protestanten, denken Sie an ganz, ganz viele Dinge, über die wir Erfahrungen haben mit religiösen Begründungen, dann werden wir sehr häufig feststellen, dass sich eben religiöse und nicht religiöse, säkulare, politische Dinge nicht wirklich trennen lassen, bis hin zu Osama bin Laden, der in seinem berühmten Manifest vom Februar 1998 dem USA und den Kreuzfahrern, wie er das nannte, den Krieg erklärt hat, mit Gründen, die in der Regel vollkommen säkular und nicht religiös sind, nämlich mit der Besetzung Palästinas durch israelische Truppen, mit der amerikanischen Politik und der Militärpräsenz in Saudi-Arabien und mit dem damals noch bestehenden Embargo, UNO-verhängten Embargo gegen die irakische Bevölkerung im Bereich auch von Versorgungsgütern. Das sind drei ziemlich unreligiöse Gründe, die der Kern waren der Kriegserklärung von Osama bin Laden gegen den Westen, die dann mit religiösen Formeln verpackt wurden, theologisch relativ dürftig, muss man sagen, aber immerhin, und dann auch noch religiös überhöht wurden. Darauf komme ich später zurück. Das heißt, diese Trennung zwischen was ist eigentlich religiös und was ist politisch, fällt uns methodologisch ausgesprochen schwierig und ist nicht im letzten Verästelungen aufzulösen. Das müssen wir nur wissen, wenn wir über das Thema sprechen. Lassen Sie mich als zweites kurz darauf hinweisen, wenn wir über islamisch oder muslimisch geprägten Terrorismus sprechen, das kurz in den globalen Kontext einzufügen. Das heißt, wir wissen jetzt alle, dass die politische Diskussion von dem Krieg gegen den Terrorismus in Anführungszeichen geprägt wird. Wir assoziieren natürlich bei terroristischen Akten relativ stark den Nahen Mittleren Osten und kurz muss ich nur darauf hinweisen, dass das in gewissem Sinn ein kleines bisschen überschematisierend ist. Schauen wir uns etwa an, die 15 Länder, und ich benutze jetzt wieder Material aus Washington vom National Counterterrorism Center, die 15 wichtigsten Länder mit Terrorismus, die wir im Moment auf der Welt haben. Also das ist jetzt der Stand von 2005, 2006, neuere Zahlen gibt es noch nicht. An der Spitze steht der Irak, über 30% aller terroristischen Akte auf der Welt finden im Moment im Irak statt, in dem einen Land. Deutlich über die Hälfte der Todesopfer nur im Irak weltweit. Und das ist natürlich in gewissem Maße ein Sonderfall, den man halt nicht hochrechnen kann auf die globale Situation. Nach dem Irak rangieren dann Indien, Kolumbien, Afghanistan, auch ein Sonderfall aufgrund der gegenwärtigen fremden Militärpräsenz, Thailand, Nepal, Pakistan, Russland, Sudan, Kongo, Philippinen, Sri Lanka, Algerien, Tschad und Uganda. Das sind so die Top 15, wenn es sich bezieht auf die Todesopfer durch den Terrorismus in den Ländern. Wir haben offensichtlich die beiden Sonderfälle Irak, Afghanistan, die durch die wahrgenommene Besetzungssituation nochmal besonders pointiert sind, merken aber, dass bei diesen Top 15 nicht unbedingt der Nahe Mittlere Osten, nicht unbedingt muslimische Gesellschaften übermäßig vertreten sind, müssen auch darauf hinweisen, dass im Jahr 2005, und dann werde ich auch die Zahlen uns ersparen, im Jahr 2005 beispielsweise über die Hälfte des Terrorismus, wenn wir jetzt international und intern zusammennehmen, in einem einzigen Land, das war bevor Irak eskalierte, passierte, nämlich in Indien, was eben tatsächlich auch nicht das klassisch muslimische Land ist. Was ich damit sagen möchte, ist, dass wir den muslimisch geprägten Terrorismus schrecklich ernst nehmen sollen, aber nicht reflexartig glauben, dass das im Moment, wenn wir es im globalen Maßstab beziehen, tatsächlich der einzige oder der zentrale Punkt ist. Wir scheinen da ein Phänomen zu haben, was über die kulturellen Grenzen hinausreicht. Wir hatten in Italien, Frankreich und Deutschland, wenn auch ziemlich kleine, terroristische Infrastruktur und Gruppen, also verglichen mit dem, was wir jetzt in anderen Ländern haben. Wir haben in Sri Lanka mehr durch die LTTE, durch die Befreiungstiger, Tamil Eelam, mehr Selbstmordattentate gehabt als durch nahöstliche Gruppen, als durch Hamas oder Hisbollah. Also wir müssen einfach nur aufpassen, dass wir da wegen unseres Fokus in den Medien auf die Region das nicht so ein kleines bisschen aus dem Auge verlieren. Wir haben ein überkulturelles, kulturelle und politische Grenzen überschreitendes Phänomen, was in buddhistischen, christlichen, muslimischen, jüdischen und allen anderen Religionen, je nach politischem Kontext, dazu komme ich jetzt drauf, mal stärker und mal schwächer sein kann. Lassen Sie mich dann ein paar Worte über die Frage der Ursachen von politischer Gewalt allgemein und die Ursachen des Terrorismus im Besonderen sprechen. Und wenn dann meine Uhr mir noch Raum lassen wird, würde ich das dann gleich nochmal auch auf den speziellen Sonderfall von Selbstmordterrorismus anwenden wollen. Aber es hängt ein bisschen davon ab, in welchem Maße ich es schaffe, jetzt das sehr, sehr kurz zu halten. Die Ursachen von politischer Gewalt in Dritten Weltländern, vereinfachen wir es jetzt mal, sind offensichtlich relativ breit und vielfältig. Ich nehme jetzt mal heraus den Nahen Mittleren Osten, weil das halt die Gegend ist, in der ich mich am besten auskenne und weil es eben auch für die Frage offensichtlich relevant ist. Wenn ich mir die Gegend anschaue, so Nordafrika, der Gürtel dann bis zu Hindukusch, bis Afghanistan, Pakistan, kann man, glaube ich, sagen, dass die gesamte Region im Schnitt in einer sozioökonomischen Dauerkrise ist. Das heißt, wir haben Lebensverhältnisse, wenn ich einzelne, inzwischen aber auch in teilweise in der Krise befindlichen Ölländer mal abrechne, insgesamt Länder, in denen erstens die ökonomischen und die Lebenslage der Bevölkerung chronisch seit jetzt mindestens 2-3 Generationen schlecht ist, ohne Hoffnung auf Besserung, mit einer Tendenz, dass die Menschen inzwischen ein bestimmtes Grad an Verzweiflung erreichen. Vielleicht erwähne ich die Anekdote, als ich ein Jahr nach dem 11. September mal in Ägypten, in Kairo gewesen bin, einen Mann getroffen, der ein College-Degree hatte, der war Buchhalter, der hatte einen Job als Buchhalter, was nicht selbstverständlich ist, etwa in Ägypten, was sehr gut war, sprach perfektes Englisch, ein schön gebügeltes Hemd, 2 Kinder, nette Frau. Der konnte sich aber von seinem Job mit College-Degree trotzdem nicht ernähren und musste dann zusätzlich zu seinen 8 Stunden Buchhaltertätigkeit auch noch 8 Stunden Taxi fahren oder andere Jobs machen, nur um seine Kinder durchzufüttern. Und das war ein privilegiertes Mitglied der Mittelschicht. So etwas ist halt in vielen dieser Ländern verbreitet. Das heißt, die haben wirklich eine ständige Situation des Kampfes gegen Lebensprobleme, also die Organisation, die Finanzierung der Lebensnotwendigkeit. Ich erinnere mich, im Irak nach dem 91er-Krieg, ich war 92, 93, habe ich damals Leute aus dem Außenministerium, so mittleres Niveau des Außenministeriums in Bagdad getroffen. Die fingen an, ihre Möbel zu verkaufen, um sich Nahrungsmittel kaufen zu können im Zusammenhang mit dem Embargo auch. Also was ich damit nur sagen will, es gibt jetzt eine inzwischen jahrzehntelange, sich nicht verbessernde, sondern zum Teil noch zuspitzende Form von ökonomischer Krise, aber Jugendarbeitslosigkeit, je nachdem, welches Land wir nehmen, manchmal bis zu 50% und so weiter. Ich kann es nur andeuten, weil die kurze Form mich zur Kürze gemahnt. Wir haben zweitens eine Situation, dass in der gleichen Region politische Dauerkrisen bestehen, nämlich politische Dauerkrisen im Sinn, dass Korruption, Repression, staatliche Inkompetenz, Missachtung der Bevölkerung ein Ausmaß erreicht hat, das zunehmend weniger akzeptiert wird. Dass inzwischen auch jetzt Beispiel Ägypten, obwohl ich da gar nicht so oft bin, aber Beispiel Ägypten, selbst Leute aus dem inneren Kreis der Regierungspartei einem unter 4 Augen sagen, dass es so einfach nicht weitergeht und dass es keine Perspektive gibt und dass es alles verrottet sei und dass eben irgendein Ausweg kommen müsste, man wüsste halt noch nicht, welcher es ist. Die Menschen fühlen sich von ihren staatlichen Organen misshandelt, schlecht behandelt. Sie müssen die Leute schmieren, ohne irgendeine Leistung dafür zu kriegen. Sie fühlen ihre Würde verletzt und sie fühlen sich eben wirklich missachtet. Man könnte noch hinzufügen, dass diese Verachtung des größten Teils der Nahen Mittleren Osten, es gibt ein paar Ausnahmen, aber so im Schnitt kann man das, glaube ich, sagen, dass diese Geringschätzung oder zum Teil auch Verachtung der eigenen Herrschaftseliten zum Teil damit verknüpft ist, dass man diese Herrschaftseliten eigentlich für fremde Marionetten hält. Also etwa in Algerien betrachtet man zum Teil den Präsidenten als einen Franzosen in algerischen Verkleidung, in Ägypten halt den Präsidenten als einen Amerikaner, der halt sich da als Ägypter geriert, und so kann man das dann weitergehen. Es gibt auch da Ausnahmen, aber insgesamt wird die Schuld für die wirtschaftliche Stagnation und Verzweiflung, für die politische Sackgasse, Repression, Korruption den eigenen Regierungen und dann in zweiter Linie auch denen, was man als die fremden europäischen, amerikanischen Hintermänner oder Hinterfrauen inzwischen auch ein paar gibt, sodass diese Hass, diese Ablehnung, diese Frustration mit den eigenen politischen Bedingungen sehr stark dazu führt, auch westliche Regierungen mit in die Verantwortung zu nehmen, was ja in vieler Hinsicht nicht völlig falsch ist. Dann könnte man noch was über die Bildungssituation sagen und über welche Leute eigentlich dazu neigen. In der Regel nicht die Ärmsten, sondern Mittelschichten, untere, mittlere Mittelschicht, die zum ersten Mal Bildungselemente kriegen. Also sie sind aus einem Dorf, aus dem Sindh oder dem Punjab und gehen jetzt mal zu einer Universität und finden dann keinen Job, oder das Gleiche aus dem vom oberen Nil oder so. Also in vielen Ländern haben sie eben tatsächlich Leute, die in der ersten, spätestens zweiten Generation Bildungselemente kriegen. Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, relativ typisch, teilweise Studium auch im Ausland. Also hier, ne, Duisburg, Essen, Universität hatten wir ja auch so jemanden im Studentenwohnheim an der Mülheimer Straße, an der Stadtgrenze zu Mülheim. Und die dann zum Teil mit großer Unterstützung ihrer Familien, zum Teil ihrer Dörfer oder weiteren Verwandtschaft studieren können, auch im Ausland. Sie kommen zurück und haben nichts Sinnvolles zu tun, weil sie eben unter den wirtschaftlichen Bedingungen keine Chance haben, überhaupt einen Job oder irgendeinen angemessenen Job zu kriegen. Sie gehen nicht zurück in ihre Dörfer, weil sie sich schämen. Ja, die ganze Familie hat jahrelang sich krummgelegt, Geld gespart, Geld gesammelt, um diesem Sprössling zum ersten Mal eine richtige Ausbildung zu nehmen. Sie gehen halt zum Teil vor Scham nicht zurück, hängen am Rand der großen Städte, wollen irgendwas Sinnvolles tun, fangen an, sinnvolle Dinge zu tun, Sozialarbeit, den Armen helfen, Suppenküchen zu machen, soziale Projekte, haben dann Sinnstiftungsprobleme, die Religiosität vertieft sich zum Teil früher schon, und wenn sie dann Pech haben, kann das eben sein, dass sie dann an die falschen politischen Aktivisten geraten und ein Radikalisierungsprozess beginnt oder nicht. Das heißt, das ist eine relativ typische Karriere, die wir vor uns haben. Zum Schluss dieses Punktes sollte man noch darauf hinweisen, dass dann symbolische Regionalkonflikte noch eine wichtige Rolle spielen. Etwa der Palästina-Konflikt, die Besetzung, das Empfinden von Demütigung, was dann nicht für Palästinenser das Hauptproblem ist, sondern häufig hat das einen höher mobilisierenden Faktor, je weiter man von Palästina wegkommt, interessanterweise, weil Palästinenser das eben häufig pragmatischer sehen müssen in der Besatzungssituation, während Algerier oder Iraner dann das Ganze noch moralisch zusätzlich aufladen. Das heißt, diese Konflikte in Afghanistan, die Konflikte im Irak jetzt natürlich vor allen Dingen, der Konflikt ist in Palästina, sind Schlüsselpunkte, die dann verknüpfen das allgemeine Unbehagen, die allgemeine Frustration, der allgemeine Hass auf die da oben, die tun halt nichts für die Palästinenser, die helfen den Amerikanern noch im Irak. Das vermischt diese inneren, äußeren und psychologischen Konfliktdimensionen. Muss nicht zu Gewalt führen, bildet aber einen gewissen Rohstoff, um Gewalt auf einer anderen Ebene zu erleichtern. Jetzt würde ich eigentlich gerne noch was sagen über die klassischen Erklärungen, ja, Armut als Gewaltursache, Demokratiemangel als Gewaltursache und so ein paar andere. Das wird jetzt leider dem vorrückenden Uhrzeiger zum Opfer fallen. Ich will nur darauf hinweisen, dass diese Art von Ursachen in gewissem Sinne tatsächlich real sind, aber auf eine sehr verwickelte Art und Weise. Das heißt, es ist eben nicht so, dass je ärmer, desto gewalttätiger die Menschen sind, sondern dass andere Faktoren dazukommen, beispielsweise nicht die Armut in absoluten Zahlen. Eine Gesellschaft, die aus lauter gleicharmen Armen besteht, kann relativ friedfertig sein, sondern dass Armutsunterschiede ein gewichtiger Faktor sind und nicht die Armut als solche. Aber auch das reicht noch nicht aus, sondern in der Regel geht es um sich verändernde Armutsunterschiede. Wenn die Kluft zwischen Arm und Reich schon groß ist und dann noch wächst oder anfängt sich zu schließen, dann kann das durchaus die Gewalt noch erleichtern und dann spielen gewisse Perzeptionsfragen eine gewisse Rolle, nämlich ob man wirklich arm ist, ist nicht unwichtig, aber die Hoffnungen, die Erwartungen und die Enttäuschungen über Hoffnungen und Erwartungen scheinen eine gewisse besondere Bedeutung zu haben, sodass Fragen von Armut und Gerechtigkeit da reinspielen, aber auf eine sehr, sehr komplizierte Art, die eben eigentlich jetzt noch mal eine halbe Stunde der Vertiefung fordern würde. Ähnlich bei Demokratisierung, funktionierende demokratische Staatlichkeit ist sicher eine gute Prävention gegen politische Gewalt, also kein Allheilmittel, aber ein wichtiges Element dazu. Aber im Prozess von diktatorischen oder autoritären Regimen hin zu demokratischer Staatlichkeit steigt zuerst mal in der Regel die Gewaltschwelle, weil einfach bestimmte autoritäre, diktatorische Kontrollmechanismen der Gesellschaft wegfallen, während diese integrativen, partizipativen, demokratischen Mechanismen der Konfliktregelung noch nicht ausgeprägt sind, sodass in der Regel Demokratisierungsprozesse Gewalt hervorbringen, intensivieren, verstärken und erst später, wenn funktionierende Demokratien dann existieren, das Gegenteil der Fall ist und die Gewaltschwelle relativ niedrig liegt. Das sind so ein paar nur jetzt angetippte Dinge, wo wir über die Ursachen von politischer Gewalt sprechen. Man müsste dann nochmal darüber nachdenken, warum eigentlich politische Gewalt und wann terroristische Formen annehmen kann, weil da geht es ja dann eben nicht immer nur um den Widerstand gegen US-Besatzungstruppen oder israelische, sondern geht es dann auch darum, einmal einen Bus oder ein Haus oder ein Restaurant in die Luft zu sprengen oder eine Moschee von Schiiten oder Sunniten im Irak zu sprengen. Das ist was anderes oder eine Sonderform von politischer Gewalt im Allgemeinen, entsteht aus den gleichen Quellen, hängt aber davon ab, von bestimmten politischen Kontexten. Beispielsweise gibt es eine Tendenz, terroristische Akte im Gegensatz zu anderen politischen Gewaltformen dann auszuüben, wenn die eigene Position relativ schwach ist und andere Formen von Widerstand aussichtslos sind. Also wenn sie eben von den USA besetzt werden, haben sie keine Chance, mit normalen militärischen Mitteln die USA zu schlagen und weichen dann halt aus auf bestimmte Gewaltformen, die eben ihre Chance zu verbessern scheinen. Es hat zum Teil was mit dem politischen Kontext zu tun. Das heißt, Robert Pape, ein Kollege aus den USA, hat eine sehr, sehr kluge, interessante Studie gemacht, hat herausgefunden, dass beispielsweise insbesondere Selbstmordterrorismus, in geringerem Maße auch andere terroristische Formen, in der Regel in Verknüpfung mit dem Kampf um politische Selbstbestimmung und gegen Besatzungssituationen auftreten. Das heißt, man kann vermutlich, also ich kann die Zahl jetzt nicht aus dem Kopf zitieren, aber ich schätze mal, dass über 95% von Selbstmordattentaten in Kontexten auftreten, die eben gegen fremde Besetzung, Stichwort Tschetschenien, Stichwort Irak, Palästina, teilweise früher Libanon, jetzt Afghanistan. Und da geht es um die Wahrnehmung von Besetzung, 34 Selbstmordattentate durch die säkulare kurdische Arbeiterpartei früher, jetzt hat das lange aufgehört, so dass wir da eine Situation haben, wo eben diese politischen Rahmenbedingungen und Kosten-Nutzen-Fragen eine gewisse Rolle spielen. Terrorismus ist einfach billiger als Kampfflugzeuge und Panzer. Sie können halt einen Selbstmordanschlag im Libanon oder in Palästina wahrscheinlich für $200 bis $1,000 organisieren. Das ist natürlich vom Kosten-Nutzen-Ergebnis, wenn ich das mal so zynisch darf, relativ günstig. Das sind ja zum Teil auch Gruppen, die auch ökonomisch, also Prioritäten in ihren Aktivitäten setzen müssen. Und wenn ich Kosten-Nutzen sage, und Sie verzeihen mir diese zynische Ausdrucksweise, aber die wird zum Teil von den Tätern selber, also auch Al-Qaida erklärt eben, dass es einfach Märtyreroperationen effektiver sind als andere, müssen Sie etwa dran denken, dass etwa knapp 50%, ich glaube 48 oder 44% aller Nee, umgekehrt. Dass nur 1 bis 2%, ich glaube 2% aller terroristischer Akte im palästinensischen Kontext Selbstmordanschläge sind, also knapp 2%, aber fast 50% der Todesopfer erfolgen. Das eben auch nochmal ein Zeichen von hohem Kosten-Nutzen, wenn ich diese westliche Kategorie Zweck von Zweckrationalität mal anlegen darf. Letzter Punkt ist der Punkt der Rolle des Islam. Also ich habe bisher argumentiert, dass Terrorismus insgesamt auch im Nahen Mittleren Osten erstmal tatsächlich politische Quellen hat, die ich halt kurz angetippt habe. Und dafür spricht einiges. Interessanterweise tatsächlich sogar auch Äußerungen aus solchen Gruppen, wenn sie halt Hamas oder Hisbollah, die nicht an sich terroristische Gruppen sind, sondern einen breiteren Charakter haben, zusätzlich aber auch terroristischen Charakter haben. Wenn Sie mit solchen Leuten sprechen oder deren Stellungnahmen lesen oder selbst wenn Sie halt Sabahiri, also den Osama Bin Laden Stellvertreter nehmen, die argumentieren in der Regel tatsächlich politisch und mit Kosten Nutzen und dann wird das eingebunden in eine religiöse Kategorie. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass der Ausgangspunkt, das zu verstehen, der politische Kontext und die politische Situation ist. Es macht nicht schrecklich viel Sinn, den Islam oder auch das Judentum und das Christentum für ursächlich für die politische Gewalt im Allgemeinen und für Terrorismus im Besonderen zu nehmen, auch wenn es gerade eine Diskussion ja offensichtlich gibt, ob monotheistische Religionen besonders gewaltträchtig sind, wofür schon einiges spricht, aber uns nicht weiterhilft. Weil wenn wir das annehmen würden, dann würde man annehmen, dass im islamischen Kulturkreis, den gibt es jetzt seit ungefähr 1400 Jahren, oder im christlichen Kulturkreis, den es halt noch ein bisschen länger gibt, es ein gewissen konstantes Gewaltproblem gäbe, und zwar relativ flächendeckend. Wir stellen aber eben fest, dass es sowohl in christlich geprägten als auch in muslimisch geprägten Gesellschaften unterschiedliche historische Phasen gibt, in denen Gewalt mal fast fehlt. Und dann gibt es Phasen, in denen Gewalt geradezu exzessives Ausmaß annimmt. Ja, also der Holocaust, der Zweite Weltkrieg oder andere Dinge in Europa, würden wir nicht auf die Idee kommen, aus dem Christentum abzuleiten, ähnliche Gewaltexzesse sollten wir dann nicht aus anderen religiösen Kontexten ableiten, ohne das tatsächlich seriös begründen zu können. Das heißt, wir haben wirklich das Problem, dass wir nach 1400 oder fast 2000 Jahren einer bestimmten Religiosität immer wieder Phasen haben großer Gewalt und sehr, sehr geringer oder fehlender Gewalt. Wir haben sogar die Situation, dass innerhalb dieser Länder und Regionen wir manche Länder haben, die schrecklich friedlich sind, und andere, die gleichzeitig dem gleichen religiösen oder politischen oder dem gleichen religiösen oder kulturellen Kontext zugehörig sind, extrem gewalttätig sind. Und das schwankt. Das heißt, da ist es relativ schwierig, eine Konstante, nämlich islamische Religiosität, zur Erklärung schwankender und hochgradig fluktuierender, geografisch und historisch hochgradig fluktuierender Phänomene zu nehmen. Davor würde ich warnen. Andererseits hat natürlich Religiosität und in dem Fall der Islam eine hohe Bedeutung für die Täter, die allerdings eben auch wechselt. Die gleichen Terroranschläge, die noch in den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahren nationalistisch begründet wurden, nationale Befreiung im palästinensischen Kontext, die würden heute religiös begründet werden, zum Teil auch von den gleichen Tätern oder den gleichen Täterfamilien. Das hat zum Teil damit zu tun, dass sie für Gewalt einen großen Legitimierungsbedarf haben. Wenn sie mit jemandem verhandeln, haben sie weniger Legitimierungsbedarf, als wenn sie jemanden töten. Und sie müssen einen Legitimationsmechanismus finden, der in der Gesellschaft konsensfähig ist und der auch die Leute hinter sie bringt, statt sie von ihnen zu trennen. Und da sich der Diskurs in den letzten 100 Jahren oder jetzt bleiben wir mal in den letzten 30, 40 Jahren im Nahen Mittleren Osten sehr stark verschoben hat nach dem politischen Bankrott des arabischen Nationalismus, des arabischen Sozialismus, werden heute die gleichen Aktivitäten, die man früher national, also säkular begründet hat, heute religiös begründet, was für uns das Verständnis erschwert. Nationale Argumente konnten wir damals verstehen. Es gab damals Unterstützungsgruppen für Palästinenser oder andere arabische Gruppen, weil wir deren nationalen Befreiungsdiskurs verstehen konnten. Die gleichen Taten werden heute eben mit Gott begründet, weil das halt heute glaubwürdiger ist. Da haben wir große Verständnisschwierigkeiten. Deswegen Motivierung, Exkulpierung der Täter wichtig für die Eigenmotivation. Es muss nicht Religion sein, wenn was anderes gerade ebenso glaubwürdig ist. Es kann aber Religiosität sein und im Moment seit den 70er Jahren, seit den frühen 80er Jahren haben wir da eine besondere starke Glaubwürdigkeit. Das ist schon wieder auf dem Weg nach unten. Ja, diese Welle des Islamismus fängt schon an zurückzugehen, aber das ist im Moment halt noch so, sodass halt für die Motivierung, für die Legitimierung, für die politische Vermittlung dieser Taten Religiosität, auch der Islam in dem Fall, sehr zentral sein kann. Für die Erklärung und für die Kausalität ist er im hohen Grade irrelevant, sondern eben eher eine Sprache, in der man politischen Diskurs führt, aber nicht die Quelle, aus der das Problem entsteht. Da geht es um sozioökonomische, politische und internationale Faktoren. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.